Hallo und willkommen zurück bei Hub10.fm, ein Podcast für eine neue Politik. Mein Name ist Steve Hudson, Grüße allen. Vielleicht schwierig in der sozialen Isolierung, ihr seid nicht allein. Und indem wir das alle machen, tragen wir alle dem Gemeinwohl bei. Also es ist schon ein großes sozialistisches Akt. Und vor allem, wir bedanken uns natürlich bei allen Pflegerinnen und Pflegern, die Leute in der Versorgungsindustrie, die uns am Leben erhalten. Und die verdienen viel mehr Anerkennung und viel mehr Geld, als sie im Moment bekommen. Wir hoffen nur, dass durch diese Krise diese Perspektive zu einer sehr konkreten Forderung wird. Gleichzeitig in der Krise sind die wirtschaftlichen Aussichten mittlerweile sehr düster. Internationale Währungsfonds spricht davon, dass das jetzt demnächst so schwer wird wie in der großen Depression der 30er Jahre. Das sind natürlich schwere Aussichten. Und die Regierung und Zentralbanken der Welt, die machen Geldlocke in unvorstellbaren Ausmaß. Milliarden, Billionen fließen auf einmal, wo man uns immer gesagt hat, es gibt kein Geld, es gibt kein Geld, es gibt kein Geld. Und um Geld geht es also heute, weil es gibt eine Theorie, die sogenannte Modern Monetary Theory, Modern Money Theory, Geldtheorie kann man auch sagen auf Deutsch, die sagt, eigentlich ist Geld nicht ein echtes Ding. Wir haben es so in den Köpfen, Geld regiert die Welt, Geld ist so Gold, Geld ist so das konkrete Ding. Aber nein, Geld ist ein Tauschmittel. Der Staat hängt nicht vom Geld ab, sondern umgekehrt. Das Geld hängt vom Staat ab. Das Geld existiert nur, weil der Staat das Geld ins Leben ruft. Und ich zitiere selten religiöse Quellen hier bei uns, aber da gibt es natürlich der wunderbare Sozialist Jesus von Nazareth. Und da wollten die Pharisäer, also die wollten ihn austricksen und haben gefragt, so, ob man Steuern zahlen sollte an dem Kaiser, an dem römischen Besatzer, in der Hoffnung, ihn so oder so irgendwie überführen zu können. Und er hat geantwortet, das wird immer so spirituell ausgelegt, ich mache jetzt ein bisschen politischer, der hat geantwortet, ja, gib mir eine Münze her, so eine Goldmünze, und er sagte, guck mal, wessen Gesicht steht drauf? Ja, der Kaiser, natürlich. Und dann sagt er, ja, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und lassen wir das ganze Spirituelle beiseite erstmal, aber gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Geld ist des Kaisers. Ohne Kaiser gibt es eigentlich kein Geld. Es hängt so sehr mit der Autorität des Staates zusammen, was überhaupt das Geld produziert. Mittlerweile unser Geld ist natürlich nicht nur in der Form von Goldmünzen, sondern ist meistens, ich glaube nur 3% oder weniger ist echtes so Bargeld oder so. Immer mehr sind nur einzelne Nullen in den Computern und Rechenzentren der Banken, fließt sozusagen damit hin und her. Und damit ist Geld eigentlich ein Tauschmittel. Es macht schon Sinn, dass wenn ich zum Laden gehe, dass ich nicht bei der Fahrreparatur mit Brötchen bezahle, wenn vielleicht der Typ nicht Brötchen braucht, sondern was anderes. Es macht schon Sinn, dass ich mit Geld bezahlen kann. Aber Geld ist damit nur ein Tauschmittel. Es ist nichts Echtes. Und besonders in dieser Krise, wo Milliarden aus dem Nix, aus dem Hut gezaubert werden, um unsere Wirtschaft zu retten, merken wir, dass das Geld und die Fähigkeit, Geld zu erschaffen aus dem Nix, durchaus da ist. Und darüber möchte ich heute mit Dirk Ehns sprechen. Dirk ist unser Gast. Dirk ist, Handelsblatt hat gesagt, der große Experte im deutschsprachigen Raum für Modern Monetary Theory, MMT. Da haben wir ihn sofort angefragt. Und ich finde es sehr, sehr interessant, was er heute zu sagen hat und dass er eigentlich auf das echte Dank geht. Es geht nicht eigentlich um die Verteilung von Geld, weil Geld einfach so mit dem Knopfdruck geschaffen werden kann. Es geht um die Verteilung von Ressourcen und um Eigentum. Was ist die Kontrolle? Was ist die demokratische Kontrolle von diesen Ressourcen? Weil Ressourcen sind natürlich nicht endlos. Ne? Ressourcen, ob es Arbeitskraft ist, Menschen, aber auch ne, die physischen Dinge, die wir haben, die sind natürlich extrem ähnlich und dann geht es darum, wie wir diese umverteilen. Also hört mal rein, da Das ist, ich glaube, manche denken, oh, das ist ein schwieriges Thema. Aber es ist, glaube ich, auf einmal kann ein kleines Türchen da aufgehen, wenn man merkt, das Geld ist nicht das Problem. Die Verteilung ist das Problem. Also, wenn es euch gefällt, wie immer, bitte weitergeben. Die sehr, sehr liebe Ines hat sich entschuldigt, die wollte auch so gerne heute hier dabei sein, nur die ist damit beschäftigt, Jacobin.de jetzt zu erschaffen. Jacobinmarkt.org ist jetzt erhältlich auf Deutsch. Man kann auch Abonnent werden. Also guck mal rein. Ich finde die erste Ausgabe extrem gelungen. Und Ines hat wirklich so viel dafür gearbeitet, dass sie auch heute Abend nicht dabei sein konnte. Aber wenn sie unterstützen möchte, mit ein bisschen so liken auf Social Media oder so, dann sind wir alle extrem dankbar. Erstmal aber Dirk Ernst bei hubzine.fm.
So, heute bin ich zusammen mit Dr. Dirk Ernst. Dirk ist bei der NGO in Berlin, World Economy, Ecology and Development, read-online.org, früher bei der TU Chemnitz, aber wie das Handelsblatt auch sagte, im deutschsprachigen Raum bei weitem der beste Vertreter der sogenannten MMT oder Modern Monetary Theory oder Modern Money Theory oder moderne Geldtheorie und alles, was es so heißt. Und wo wir jetzt plötzlich hören, sogar von durchaus kapitalistischen Quellen, so Bloomberg in USA, sprechen davon, weil die Finanzmärkte mit Geld jetzt geflutet werden aus der Zentralbank, ist MMT in aller Munde. Guten Abend, Dirk.
Ja, hallo, Steve.
Ja, schön, dass du da bist. Was ist gerade los? Vielleicht fangen wir ganz konkret an, bevor wir zu den theoretischen Teilen kommen. Was ist tatsächlich gerade los? Was machen die Zentralbanken momentan, um die sich anbahnende Krise hoffentlich oder vielleicht nur halbwegs abzumildern?
Ja, die Zentralbanken haben eine sehr große Rolle zu spielen. Und zwar haben wir momentan im Kapitalismus eine Situation, wo es nur noch sehr wenig Einkommen gibt. Aber im Kapitalismus ist Einkommen sehr stark notwendig, um halt den Betrieb am Laufen zu halten. Das heißt also, viele Unternehmen können halt ohne Einkommen halt nicht mehr ihre Löhne bezahlen, können nicht mehr ihre Mieten bezahlen, nicht mehr ihre Zulieferer, können nicht mehr die Gewinne ausschütten, die Zinsen zahlen etc. pp. Das heißt also, wir haben eine Art gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock. Das heißt also, die Produktion ist quasi stillgelegt in weiten Teilen der Wirtschaft, vor allen Dingen im industriellen Sektor, im privatwirtschaftlichen Sektor. Und gleichzeitig haben wir ein Problem, dass natürlich, wenn die Leute kein Einkommen mehr hätten, dann könnten sie auch sich nichts mehr kaufen, zumindest nicht mehr aus ihrem Einkommen. Gleichzeitig reagieren natürlich die Finanzmärkte darauf, dass halt die Erwartungen von Profiten sozusagen deutlich nach unten korrigiert werden müssen. Insofern haben die Zentralbanken eigentlich zwei Hauptaufgaben. Einmal quasi den Finanzmarkt zu stabilisieren, dass es nicht zu einer Finanzmarktkrise kommt. Und das Zweite ist letztendlich, die müssen dafür sorgen, dass die nationalen Regierungen auch ihr Geld ausgeben können, um halt auch realwirtschaftlich die Krise zu bekämpfen. Also das heißt, der Staat muss sozusagen mehr Geld ausgeben können, um vor allen Dingen halt auch die medizinische Versorgungslage zu verbessern und auch um die Leute zu unterstützen mit staatlichen Einkommen für die Zeit der Krise.
Also es gibt sozusagen dann eine Liquiditätskrise, da ist einfach nicht Geld da, damit alles noch weiter läuft wie bisher. Und das ist natürlich sehr bitter, wo wir jahrelang, besonders in Deutschland, gehört haben, es gibt kein Geld, man darf nicht mehr ausgeben, es gibt Schuldenbremse und so weiter. Dann plötzlich, also Bank of England kauft Anleihen in Höhe von 200 Milliarden Pfund, EZB 750 Milliarden, alle sagen schon, das wäre nicht genug. In den Staaten, ich musste dann googeln, auf Englisch 2 Trillion, also auf Deutsch 2 Billionen als Stimulus Package, also um das Wachstum anzukurbeln, inklusive das berühmte Helikoptergeld, genannt, ich glaube, von Milton Friedman, dass man im Grunde, man nimmt man Geld vom Helikopter und man schmeißt es raus an die Bevölkerung runter. Also jede Erwachsene, jedes Kind bekommt eine gewisse Summe. Dazu kauft die Fed, also die Nationalbank bei den Amerikanern, auch Anleihen von Unternehmen und sogar Hypotheken, Privathypotheken. Und alle sagen jedes Mal, ja, das ist genug, nicht genug, die müssen noch mehr machen. Wo kommt jetzt plötzlich dieses ganze Geld her, wo man so lang uns weiß gemacht hat, wir haben kein Geld?
Hm. Ja, das ganze Geld ist schon immer potenziell da gewesen. Das heißt also, die Zentralbanken sind mehr oder weniger die Schöpfer der Währung. Das heißt also, die Zentralbank kann beispielsweise, wenn sie das möchte, kann einfach die Rechnung des Staates begleichen. Wie macht sie das? Naja, wenn, also angenommen, die deutsche Bundesregierung möchte dir Geld überweisen, dann würde sie quasi der Deutschen Bundesbank sagen, wir möchten Geld überweisen, sagen wir 100 Euro. Und dann fragt die Deutsche Bundesbank natürlich, bei welcher Bank ist denn der Empfänger? Dann sagst du halt, bei welcher Bank du bist. Und dann schreibt halt die Deutsche Bundesbank deiner Bank auf dem Konto bei der Zentralbank, also bei der Bundesbank, nochmal 100 Euro extra gut. Das musst du dir so vorstellen wie eine Excel-Tabelle letztendlich. Ja, da steht dann halt der Name deiner Bank und die Bundesbank setzt das einfach um 100 Euro hoch. Das darf sie nur, wenn das Zentralkonto des Bundes gefüllt ist. Das heißt also, wenn die Regierung sozusagen auf ihrem Konto genug Geld hat. Aber das ist letztendlich Geld, was letztendlich mit der Tastatur geschaffen wird und was also letztendlich nicht irgendwo herkommt. Ja, also das heißt, die Zentralbanken haben die Möglichkeit, wenn sie politisch sozusagen das dürfen, für den Staat die Rechnungen zu bezahlen, und zwar sämtlich. Das heißt, die Zentralbanken, denen kann das Geld nicht ausgehen. Mario Draghi wurde mal gefragt auf einer Pressekonferenz vor ein paar Jahren, auf Englisch war das dann, can the ECB ever run out of money? Und seine Antwort war, well, technically no. Ja, und das ist also sehr deutlich. Das heißt also, modernes Geld wird von Zentralbanken erzeugt und davon ist sozusagen kostenlos und unbegrenzt Geld dort da. Man muss halt nur sich politisch darüber einigen, wie man es einsetzt.
Also ganz konkret, aber in unserem Fall hier in der Europäischen Union ist die ECB, also wir haben nicht die Deutsche Bundesbank, also ist jetzt untergeordnet unter der EZB, und da kann Deutschland nicht einfach für sich entscheiden, dass man Geld so erschaffen möchte mit der Tastatur. Und sowieso sind alle Zentralbanken, also viele westliche Länder, die legen sehr großen Wert darauf, dass diese Banken auch politisch unabhängig sind.
Ja, aber das ist natürlich eher etwas, was quasi behauptet wird erstmal. Und man kann sich ja mal angucken, wie das aussieht, wenn eine Regierung der Zentralbank mehr oder weniger sagt, finanzier uns mal bitte direkt. Das ist ja gerade in England passiert. Das heißt also, das Finanzministerium in England hat der Bank of England gesagt, könnt ihr mal bitte überprüfen, ob nicht eventuell eine direkte Staatsfinanzierung in Frage kommt. Das heißt, in dem Falle würde quasi die Bank of England, die hat so ein Konto, führt sie für den Staat. Ways and Means heißt das. Da sind normalerweise 350 Millionen Pfund drauf. So, und die Bank of England könnte einfach ein paar Nullen dazu schreiben, hinten dran hängen. Und dann wären das ganz schnell 35 Milliarden Pfund. Ja, ohne dass quasi die englische Regierung irgendwelche Staatsanleihen ausgeben müsste oder ähnliches. Und die Bank of England hat ein bisschen drüber nachgedacht und hat dann, glaube ich, letzte Woche Montag hat sie dann gesagt, naja, wir haben drüber nachgedacht, aber wir wollen das nicht. Und 4 Tage später hat die Bank of England gesagt, wir haben es uns anders überlegt, wir machen das doch. Ja, insofern würde ich mal behaupten, die Unabhängigkeit der Zentralbank von der Politik, wenn man das so formuliert, das ist ein Mythos. Ja, die Zentralbank war immer die Hausbank des Staates. Und der Staat kann die Gesetze verändern, auch die Gesetze, die die Zentralbank betreffen. Das heißt also, die Zentralbank sitzt definitiv am kürzeren Hebel, weil die kann nicht die Gesetze der Politik verändern und versuchen, die Leute aus dem Finanzministerium und aus der Bundesregierung loszuwerden. Andersherum, wie gesagt, ist das schon der Fall, dass man natürlich versuchen kann, durch eine Veränderung der Gesetzgebung die Zentralbank dazu zu bringen, das zu tun, was man gerne hätte. Insofern haben wir jetzt gerade auch in England gesehen, in einer Krise, wenn es hart auf hart kommt, sitzt das Finanzministerium und sitzt die Bundesregierung oder die englische Regierung, die britische Regierung in diesem Falle, die sitzen am längeren Hebel. Insofern halte ich diese Idee der Unabhängigkeit der Zentralbank für weit, also es ist eher vorgeschoben. Es ist eher ein Mythos als eine Realität.
Und vor allem, also das, was gerade in Großbritannien passiert, das ist ein massiver Tabubruch, was in jüngster Zeit eigentlich niemals denkbar ist. Also bisher war es so, die Zentralbank gibt Anleihen, also die Regierung gibt Anleihen aus, also Ja, also da gibt es da Investoren, ob Pensionsfonds oder reiche Menschen, Hedgefonds, egal was es ist, die kaufen sich diese Anleihen mit dem Versprechen, oder du kriegst mittlerweile mit sehr mickrigen Zinssatz, du kriegst dein Geld zurück nach 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahren, wie auch immer, dein Geld zurück plus Zinsen. Oder in dem Fall von Deutschland mit mittlerweile Negativzinsen. Aber es ging um immer über diese Emission an den Anleihemarkt. Also mittlerweile, das ist einfach, was die Bank of England jetzt machen will, ist im Grunde die Geldrückerei. Also wo wir immer so uns echauffiert haben, Zimbabwe, das geht doch nicht. Vielleicht ist eine Entschuldigung langsam notwendig, oder?
Ja, ich denke auch, da haben sich einige intellektuell ziemlich verhoben. Also es hieß schon bei der letzten Finanzkrise, dass eine Erhöhung der Zentralbank-Geldmenge, dass wenn die halt stark ansteigt, dass das zu Hyperinflation führen würde. Das wurde auch bei der EZB in der Eurozone behauptet. Ich weiß auch noch, dass Ottmar Issing in diese Richtung auch gedacht hatte und auch veröffentlicht hatte. Der Chefkonstrukteur sozusagen des Euro, der dann prophezeit hatte, dass der Monetarismus zurückkehren wird, weil die Leute dann einsehen würden, dass eine große Erhöhung der Geldmenge dazu führt, dass die Inflationsrate ansteigt. Aber wir haben halt deutlich gesehen, dass das, was auch MMT immer wieder betont hat, es gibt zwei Geldkreisläufe. Es gibt einmal Zentralbankguthaben. Ja, das sind also quasi die Banken. Die haben ihre Konten bei der Zentralbank, also bei der Bank of England zum Beispiel und die britische Regierung auch. Und das Geld, was auf diesen Konten liegt, das wird normalerweise nicht ausgabenwirksam. Das heißt also, die britischen Banken, die können ihre Zentralbankguthaben nur untereinander verleihen oder sie sich gegenseitig verkaufen oder am Devisenmarkt verkaufen gegen andere Währungen. Aber was nicht funktioniert ist, und das haben viele nicht begriffen, die Zentralbank, wenn sie die Geldmenge erhöht, indem sie beispielsweise die Staatsanleihen abkauft den Banken, ja, dann haben zwar die Banken mehr Zentralbankgeld, aber das können die gar nicht an dich und mich weiterverleihen. Das scheitert einfach am Technischen. Wir haben keine Konten bei der Zentralbank. Ja, das heißt also, wenn meine Bank mir sagt, ich habe ganz viel Geld auch bei der Zentralbank, willst du was davon haben, ich verleihe dir was, dann sage ich, ja klar, gib her. Aber die Bank sagt dann, ja gut, wie ist deine Kontonummer am Tage-2-System? Dann sage ich halt, was? Im Tage-2-System, Kontonummer, ich habe nur eine bei meiner Bank. Und das ist eine Genossenschaftsbank, aber das ist kein Konto, was man im Tage-2-System angeben kann als Zielkonto für Überweisung von Zentralbankgeld. Ja, deswegen halt der Fehler sozusagen liegt daran, dass die Inflationstheorie einfach daneben ist. Es ist nicht so einfach zu erzählen zu sagen, dass die Zentralbankgeldmenge oder die Geldmenge, was wie auch immer man das definiert, dass die mehr oder weniger einfach der Bestimmungsfaktor ist für die Inflationsrate. Die Inflationsrate hängt im Wesentlichen ab davon, wie sich die Lohnstückkosten verändern. Und die haben halt mit irgendwelchen Zentralbankoperationen wenig zu tun. Also wenn zum Beispiel jetzt die Bank of England jetzt irgendwie sagen wir, was hattest du gesagt, für ein paar hundert Milliarden Pfund jetzt Staatsanleihen kaufen würde von den englischen Banken, dann hätten die englischen Banken halt auf der Bilanz halt weniger Staatsanleihen und dafür mehr Geld bei der Zentralbank. Aber das juckt sonst in der Wirtschaft niemanden. Also wo soll das zur Inflation führen? Da ist kein Transmissionsmechanismus, wie wir Ökonomen sagen. Da ist kein Übertragungsweg. Da gibt es noch nicht mal eine Theorie, wie das auch nachher zur Inflation kommen soll. Insofern, ich habe gerade die Zahlen gesehen, dass es gibt für die USA gibt es ein Nowcasting der Inflationsrate und die liegt quasi im Monat zu Monatsveränderung. Im März liegt die bei minus 0, noch was. Also die Inflationsraten sind sogar leicht negativ geworden wahrscheinlich. Ich vermute, dass es auch in der Eurozone der Fall ist. Insofern von einer Hyperinflation ist tatsächlich überhaupt nichts zu sehen.
Also im Gegenteil, wir leben eigentlich schon eine lange Zeit der Stagnation, also wo die Inflation eigentlich unter dem gewünschten Wert liegt. Also das Ziel ist eigentlich für die Eurozone 3%. Liege ich da richtig?
Ja, die Eurozone soll ja eigentlich eine Inflationsrate haben von knapp unter 2%, aber die erreichen sie nicht. Und die Inflationsrate wird vor allem deswegen nicht erreicht, weil einfach die Lohnabschlüsse nicht hoch genug sind. Also ganz grob, meine Inflationstheorie ist quasi so eine Art Kuchentheorie. Das heißt, wenn man sich halt vorstellt, dass beispielsweise die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5% mehr Lohn bekommen und gleichzeitig wächst der Kuchen um 3%, das heißt also der Produktivitätsfortschritt beträgt 3%, dann haben wir sozusagen halt Konsumenten, die halt sagen, die haben 5% mehr Geld und der Kuchen ist 3% größer, dann muss quasi der Kuchen 2% teurer werden, damit das hinhaut, damit sozusagen, wenn alle ihren Kuchen kaufen, dann nachher auch kein Stück mehr übrig bleibt. Ja, insofern würde ich halt behaupten, die Inflationsrate ist ziemlich genau, im Durchschnitt zumindest, ist ziemlich genau die Differenz zwischen Anstieg der Löhne und Anstieg der Produktivität. Und ja, das Produktivitätswachstum war gering in den letzten Jahren, aber der Lohnanstieg war auch enttäuschend gering. Das heißt also, mit den geringen Lohnsteigerungen, die wir momentan haben, sind wahrscheinlich einfach keine höheren Inflationsraten drin.
Also eigentlich dann, um die gewünschte Inflationsrate zu erreichen, und man könnte auch gut argumentieren, eigentlich wäre ein bisschen höhere Inflation als diese Rate sogar gesund, weil damit zum Beispiel schrumpfen die Schulden. Das war zum Beispiel der Fall mit Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte riesige Schulden, 250% des Bruttoinlandproduktes. Aber da die Inflationsrate über Jahrzehnte dann verhältnismäßig hoch war, ist diese Menge einfach von sich aus, hat sich so klein geschrumpft, weil der Pfund natürlich über der Zeit dann so eine Summe, 1 Million Pfund waren 20 Jahre später natürlich viel, viel weniger wert. Aber eigentlich bräuchten wir hier und jetzt höhere Löhne, damit wir auf eine viel gesündere Inflationsrate kommen, als diese fast Null-Inflation oder sogar die Gefahr von Deflation.
Ja, genau. Wir brauchen deutlich höheres Lohnwachstum und dann, die Inflationsraten, also die Idee sozusagen ist ja eigentlich, dass wir halt sagen, wir wollen halt die Nachfrage stabilisieren, dass wir Richtung Vollbeschäftigung gehen. Das heißt also, die Löhne sollen ja eigentlich steigen, weil wir halt Vollbeschäftigung haben wollen, weil wir nicht haben wollen, dass die Leute arbeitslos sind und zwar eigentlich arbeiten wollen und dann aber nicht können. Das heißt, wir haben, glaube ich, in den USA gesehen, da haben in den letzten 2 Wochen, glaube ich, 12 Millionen Leute sind in die Arbeitslosigkeit gegangen. Also es droht quasi eine Massenarbeitslosigkeit jetzt in der heutigen Situation. Und das sozusagen muss natürlich wieder aufgefangen werden, indem natürlich die Löhne steigen, indem aber auch der Staat letztendlich nochmal durch seine zusätzlichen Ausgaben dafür sorgt, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen dann so ist, dass die Unternehmen auch wieder positiv in die Zukunft gucken und dann wieder auch die Leute einstellen.
Also die Prognosen sind sehr düster. Ich glaube, heute hat der IWF, Internationale Währungsfonds, gesagt, das wird die schlimmste Rezession seit der großen Depression der 30er Jahre nach dem Wirtschaftscrash. Was müsste eigentlich Europa, also vielleicht für uns in Europa und Deutschland machen, also einerseits EZB, aber andererseits die Bundesregierung, was müssten, also die anderen Regierungen in Europa haben oft nicht so viele Mittel zur Verfügung wie die deutsche Regierung. Was müsste auf weltweit passieren, um so einen Crash jetzt abzuwenden?
Ja, also ich denke, die wichtigste Sache ist halt, dass die nationalen Regierungen sozusagen so viel Geld ausgeben können, wie nötig ist. Und das, was als erstes gerettet werden muss, sind wir. Ja, also ganz wichtig ist halt, dass die Einkommen stabilisiert werden. Also wenn man davon redet, dass man die Wirtschaft rettet, dann bitte ich doch darum, dass wir erstmal uns retten, dass wir halt überhaupt mit Einkommen ausgestattet werden, damit wir überhaupt was konsumieren können. Das heißt also, ja, wir haben das in Deutschland beispielsweise auch schon gemacht mit dem Kurzarbeitergeld. Das heißt also, dass Leute quasi trotzdem, sie eigentlich nicht mehr arbeiten, trotzdem noch vom Staat dann ihre Löhne fortgezahlt bekommen, bis zu 2/3 etwa. Das ist erstmal fundamental wichtig, dass das halt läuft. Und in Deutschland ist das sofort gelaufen, in anderen Ländern läuft es allerdings auch. Andere Länder gehen auch andere Wege. Ich glaube, in Italien beispielsweise ist es verboten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Firmen zu entlassen aktuell. Ich glaube, bis Ende Mai, glaube ich, ist das sogar noch gültig. So, und wir müssen natürlich in der Eurozone dafür sorgen, dass die nationalen Regierungen auch alle Geld ausgeben können. Wie machen die das? Naja, wenn die kurzfristig an Geld wollen, dann müssen sie halt Staatsanleihen verkaufen. So, und da gibt es normalerweise 2 Probleme. Das hat man ja gesehen bei Griechenland in der letzten großen Finanzkrise. Wenn die Staatsverschuldung zu hoch wird, bei relativ hohen Zinsen vielleicht auch, dann möchte vielleicht keiner mehr die Staatsanleihen kaufen. So, und die EZB hat aber ziemlich schnell gesagt, dass sie Staatsanleihen kauft im Wert von 750 Milliarden Euro, eventuell noch mehr. Und hat halt auch gesagt, dass die Zinsaufschläge für Italien, Griechenland und solche Länder, die halt ein bisschen stärker betroffen sind, dass das nicht akzeptabel ist und dass die EZB sagt, wir werden diese Zinsaufschläge gering halten. So, und das war sozusagen der erste Stein, der auf den Weg geräumt worden ist jetzt in der Krise, schon Mitte März. Und dann hat halt nochmal die EU-Kommission gesagt, dass halt die allgemeine Klausel gezogen wird im Stabilitäts- und Wachstumspakt, dass quasi die Defizitregeln dieses Jahr nicht angewendet werden. Das heißt also, die Länder, die jetzt mehr Geld ausgeben, müssen nicht Angst haben, dass dann nachher hohe Defizite kommen und die Troika wieder kommt oder die Austeritätspolitik dann wieder eingesetzt wird. Insofern war das nun mal ganz wichtig, dass Europa das verstanden hat. Und das ist definitiv diesmal viel, viel besser gelaufen als letztes Mal. Letztes Mal gingen halt die Staatsanleihenpreise in den Keller in Griechenland, Spanien, Irland, Italien, Portugal und so weiter. Und erst als Mario Draghi kam, der dann gesagt hat, whatever it takes, und damit meinte er, wir kaufen diese Staatsanleihen so lange auf, bis der Preis sich davon sich stabilisiert auf hohem Niveau. Das haben wir sozusagen diesmal von Anfang an vermieden, diesen Fehler. Und das ist schon mal ganz gut gelaufen. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken im Rest der Welt. Alle Länder, die eine eigene Währung haben, können jetzt endlich nicht pleite gehen. Das heißt also, da muss man sich nicht die Frage stellen, ob genügend Geld da ist. Was eher ein Problem ist, ist dann halt Länder, die halt in US-Dollar sozusagen halt handeln und auch selber keine eigene Währung haben, so Ecuador oder ähnliche Länder. Und man muss natürlich gucken, Länder, die halt Auslandsschulden haben und die dann in ausländischer Währung sind, in US-Dollar beispielsweise, die müssen natürlich auch davor bewahrt werden, dass sie nachher nicht mehr zahlen können und nachher halt auch irgendwie in die Insolvenz rutschen oder ähnliches. So, und das Dritte ist, dass gerade die Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die ist halt in einigen afrikanischen Ländern auch extrem miserabel. Ich habe gerade Zahlen gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welche Länder das waren, aber die haben, glaube ich, so, das eine Land hatte 3 Beatmungsgeräte und das andere hatte, glaube ich, 12 oder so. Und die hatten jeweils, ich weiß nicht, zwischen 10 bis 30 Millionen Einwohner, sowas, glaube ich, hatten diese Länder. Also da muss man halt so dafür sorgen, dass einfach die medizinische Ausrüstung halt dort ankommt, wo sie hin muss. Im Zweifelsfall auch als Schenkung, weil die Länder wahrscheinlich das eventuell in Devisen nicht bezahlen können. Ich glaube, das ist das, was mehr oder weniger jetzt aus wirtschaftlicher Sicht gemacht werden muss. Der medizinische Teil, dazu möchte ich mich natürlich nicht äußern. Da bin ich kein Experte.
Aber dann stellen wir uns vor, also wir sind morgen die Bundesregierung, na, ich bin Kanzler und du bist da Finanzminister, und da denken wir schon uns aus, vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen für alle, eine massive Erhöhung der Löhne für Pflegerinnen und Pfleger, die das wirklich jetzt verdient haben, auch vielleicht eine massive Anwerbung von Pfleger oder Ehemaligen, weil wir kürzere Schichten brauchen, nicht längere, auch für Leute, die in der Versorgung arbeiten, Supermärkte und alles, also weil wir ihnen wirklich unser Leben auch verdanken, sie riskieren viel, damit wir auch normal essen können. Also da kann man sich extrem viel sich so ausdenken, auch so Entwicklungshilfe. Ich glaube, das war Zentralafrikanische Republik, hatte ich heute gelesen, hatte auch mal so irgendwie 2 Beatmungsgeräte oder so. Aber dass wir solidarisch anderen Ländern unterstützen. Also so eine Liste könnte ich sehr lang dran arbeiten, alles, was man machen möchte, um eben die Krise wirklich sozial dann zu gestalten. Da kommen natürlich ein paar Kollegen aus dem konservativen Spektrum und sagen, ja, wo kommt das Geld her? Oder vielleicht nicht nur das Geld, wo kommen die Ressourcen dann letztendlich her? Also dann hat vielleicht Deutschland sehr große Schulden. Oder was ist dann eigentlich los? Was ist das Problem damit, wenn ich nicht einfach so eine sehr, sehr lange Liste von all den Dingen, die ich am liebsten so verteilen möchte, so schreibe?
Nee, also diese Krise hat letztendlich deutlich gemacht, dass der Staat hat unbegrenzt Geld. Ja, das haben wir gesehen. In der Krise haben sich nicht alle dem privaten Sektor zugewandt und haben dann gesagt, ganz hilflos, oh, privater Sektor, bitte hilf uns. Ja, wir haben eine Krise, sondern es war genau andersrum. Ja, die Unternehmen haben zum Staat geguckt und haben halt gesagt, wir haben wahrscheinlich sehr wenig Umsatz und wir haben hohe Verluste, wir brauchen Geld. Und du, lieber Staat, wir kennen das, wir wissen das, auch wenn es die Öffentlichkeit nicht weiß, du bist die Quelle des Geldes. Ja, und wir haben staatliches Geld in der Eurozone, da steht was drauf mit EZB, das ist alles staatliches Geld, das kommt alles von der EZB. Nur die EZB kann Euro schöpfen, unbegrenzt und kostenlos. Und jetzt ist nur die Frage, politisch gesehen sozusagen, wie nutzen wir das aus? Und die andere Seite ist die Ressourcenseite. Das heißt also, natürlich sind die Ressourcen beschränkt. Das heißt, wir können natürlich jede Ressource nur einmal benutzen und einige Ressourcen sollten wir auch gar nicht benutzen. Ja, also zum Beispiel, es wäre unsinnig, jetzt in der Krise zu sagen, wir wollen jetzt quasi mehr Erdöl verbrennen, um irgendwie, keine Ahnung, das zu ermöglichen, dass jeder von uns im Auto alleine fährt, statt dass man sich ein Auto teilt mit 4 Leuten oder ähnliches, wegen der Ansteckungsgefahr. Das wäre natürlich blödsinnig. Aber die Grenzen der Staatsausgaben sind letztendlich, liegen in den Ressourcen. Also Deutschland hat halt sehr viel Maschinen, sehr viel Kapital. Dadurch können wir hier in Deutschland sehr viel produzieren und der Staat kann natürlich dann auch mit seinem Geld sehr viel kaufen. Ein Land, was halt nicht so viele Ressourcen hat, das kann sozusagen so viel Geld ausgeben, wie es möchte. Aber wenn die Maschinen nicht da sind und die Leute alle beschäftigt sind, dann ist die Grenze irgendwann erreicht. Und das heißt quasi spätestens bei Vollbeschäftigung kann der Staat natürlich auch keine zusätzlichen Ausgaben mehr tätigen, ohne die Löhne hochzubieten beispielsweise. Und dann wird es natürlich irgendwann inflationär. Insofern, was MMT sozusagen halt deutlich macht, ist, dass die politische Idee, dass quasi für irgendwas kein Geld da ist beim Staat, die ist sozusagen tot. Ja, das ist jetzt quasi ganz klar, das ist eine Lüge gewesen. Ja, vielleicht wussten es Leute auch nicht besser, aber letztendlich, das stimmt nicht. Ja, der Staat kann immer an Geld kommen und wenn die politischen Regeln so sind, dass er nicht drankommt, dann kann man die halt ändern. Aber darüber muss man dann halt entsprechend reden. Was begrenzt sind die Ressourcen. Ja, das heißt also auch die Anzahl der Beatmungsgeräte hat man leider Norditalien natürlich auf die harte Tour realisiert. Ja, die Ressourcen sind begrenzt. Man kann auch mit allem Geld der Welt es nicht schaffen, diese Beatmungsgeräte herzustellen. Die sind halt nicht aus Geld, sondern die sind mit Maschinen gebaut, mit Rohstoffen. Und wenn man dringend welche braucht, dann nützt einem auch das Geld nichts. Also ich glaube, jetzt ist sozusagen ganz klar geworden, dass die Begrenzung der Ressourcen, die ist eigentlich viel mehr ein Problem als die Begrenzung des Geldes. Und wir müssen eigentlich darüber reden in unserer Gesellschaft, welche Bereiche der Wirtschaft sozusagen macht der Staat. Ja, macht es zum Beispiel Sinn, wie in Spanien, dass halt in privaten Kliniken halt haufenweise Geräte quasi brach liegen, dass Betten freistehen, während halt die öffentlichen Kliniken, die staatlichen Kliniken total überfüllt sind. Die Spanier haben halt ihre privaten Kliniken verstaatlicht in der Krise. Das macht natürlich keinen Sinn. Also wir müssen uns dann mal deutlich über diese Frage unterhalten. Was ist eigentlich sozusagen Aufgabe des Staates? Und was ist Aufgabe des privaten Sektors? Ja, und also wo macht private Profitmaximierung Sinn? Macht es Sinn, im Gesundheitswesen private Profitmaximierung zu betreiben? Ich würde halt behaupten, als Konsequenz dieser Krise, ich glaube, das macht keinen Sinn. Also wir werden wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen, dass wir halt sagen, das Geld ist ja da, insofern lasst uns doch mal die Krankenhäuser ein bisschen besser ausstatten und auch ein bisschen mehr Redundanz erzeugen, dass nicht alles so auf Kante genäht ist, dass selbst im Normalbetrieb sozusagen eigentlich die Leute Überstunden machen und kaum Zeit haben, sich um die Patienten zu kümmern. Also gerade in diese Richtung sozusagen erwarte ich eigentlich schon auch durch diese Krise ein Umdenken, dass wir wieder ein bisschen mehr weggehen von dieser privatwirtschaftlichen Profitmaximierung und halt hin zu der Idee des Gemeinwohls. Und der Idee, dass staatliche Institutionen sozusagen uns vielleicht auch besser helfen können als irgendwelche Unternehmen, die dann doch im Zweifelsfall lieber Profite maximieren, als ihren Kundinnen und Kunden zu helfen.
Also ich muss gestehen, ich fand es immer sehr schwer, MMT in toto zu kapieren. Das ist ein schwieriges Fach. Aber das, was bei mir immer geblieben ist, ist einfach, dass man darauf besteht, Geld ist kein konkretes, so echtes Ding. Also wir haben oft im Kopf diese Idee, das wäre wie Gold. Ne? Das ist so, das ist nur eine begrenzte Menge. Und wenn das Geld aus ist, ist es aus. Geld regiert die Welt. Aber wie du das beschreibst, ist es ein Tauschmittel. Also im Englischen, wir sagen, also im Geschäftsleben, ja, a businessman makes money. Ne? Man macht Geld. Aber der Geschäftsmann, der macht kein Geld. Also er hat viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die vielleicht Produkte oder Dienstleistungen machen. Auf der anderen Seite gibt's die menschlichen Bedürfnisse da draußen, die erfüllt werden wollen. Aber das Geld ist nur ein Tauschmittel davon. Und was passiert dann also, wenn plötzlich viel mehr von diesem Tauschmittel da ist? Weil der Staat hat nicht auf einmal, also wenn jetzt die Bundesregierung oder EZB sehr viel Geld mit der Tastatur es schafft, dann hat die Bundesregierung viel mehr von diesem Tauschmittel, hat aber nicht die Ressourcen. Also die Fabriken, die Produktionsmittel, so klassischerweise, gehören nicht natürlich auf einmal dem Staat. Also diese Angst war immer da, oh, Inflation, du sagst aber erstmal nein. Aber ist es nicht so, man muss auch gleichzeitig schon also die Zwänge erhöhen bei denjenigen, denen tatsächlich nicht nur Geld gehört, sondern die Fabriken, also die Dinge, mit denen sie Rendite halt machen.
Ja, ich würde es halt so erklären. Ich würde halt sagen, der wesentliche Punkt bei MMT ist halt, dass das Geld nichts anderes ist als eine Steuergutschrift. Ja, das heißt also, wenn wir modernes Geld uns angucken, der Staat, der verspricht ja nichts anderes, als dass er dieses Geld für Steuerzahlungen und andere Zahlungen an den Staat irgendwann akzeptiert. Ja, der verspricht auch in der Eurozone, der verspricht keinen konstanten Wechselkurs zum US-Dollar. Er verspricht keine konstante Kaufkraft, auch wenn die EZB ein Inflationsziel hat, aber das ist kein gesetzlich einlösbares Versprechen. Das kann man nicht einklagen oder ähnliches. Die EZB verspricht auch keine Umwandlung in Gold. Insofern eigentlich ist die Akzeptanz des Geldes nur darin bedingt, dass wir es halt brauchen, um Steuern zu zahlen. Auch die Unternehmen halt, angefangen mit der Mehrwertsteuer und so weiter. Naja, und die Unternehmen, die machen ja Profit. Also wie du schon gesagt hast, ja, make money. Und ich meine, man hat es ja gesehen, auch gerade in den 70er Jahren, der militärische industrielle Sektor, ja, die haben Milliarden gescheffelt, vor allen Dingen in den USA. Das fanden die gut. Also das heißt, die privaten Unternehmen haben überhaupt nichts dagegen, staatliches Geld zu nehmen. Das hat man ja auch in Deutschland gesehen, in verschiedenen Korruptionsskandalen in den letzten Jahren. Ja, die privaten Unternehmen wollen natürlich vom Staat gerne Aufträge haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Aber ja, ich denke nicht, dass sich die Unternehmen irgendwann hinstellen und sagen, jetzt verkaufen wir der Regierung nichts mehr gegen Euros. Weil solange das unsere Währung ist, warum sollten die das tun? Damit können sie Gewinne machen. Insofern, die Begrenzung liegt letztendlich dann doch wieder in der Vollbeschäftigung. Das heißt, die Unternehmen werden natürlich irgendwann sagen, so ab jetzt haben wir quasi keine Möglichkeiten mehr noch die Produktion zu erhöhen. Jetzt müssten wir quasi noch eine zweite Fabrik bauen. Aber wir können dir sozusagen jetzt aktuell nichts mehr verkaufen. Jetzt können wir noch einen Vertrag machen für nächstes Jahr, wenn die Fabrik dann da wäre. Dann wird es aber auch teurer, weil die Fabrik nochmal extra zu bauen. Also die Ressourcen begrenzen die wirtschaftliche Aktivität. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer wieder Arbeitslosigkeit gehabt, auch Massenarbeitslosigkeit. Es waren immer Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland arbeitslos. Das heißt, eigentlich nie sind wir an irgendeine Belastungsgrenze gestoßen, wo die Unternehmen gesagt haben, also jetzt können wir wirklich niemanden mehr finden, den wir einstellen können, wenn wir noch mehr produzieren wollen. Das heißt also, immer wenn die Nachfrage hochgeht, wenn der Staat irgendwas haben möchte, können die Unternehmen einfach reagieren, indem sie halt Leute aus der Arbeitslosigkeit holen und einstellen und die produzieren dann das, was der Staat haben will. So, und dann gibt es auch keine Inflation. Warum, woher soll die kommen? Ja, also der Staat möchte mehr haben, die Unternehmen produzieren halt entsprechend mehr und dann ist es okay. Aber klar, es sind halt Situationen denkbar, in denen halt wir Vollbeschäftigung haben und dann mehr Staatsausgaben zur Inflation führen. Aber das hatten wir selbst in den 60er, 70er Jahren nicht in Deutschland. Also wir hatten mal in den 60er, 70ern hatten wir irgendwann mal, ich glaube, 5 Jahre in Folge, glaube ich, Arbeitslosigkeitsraten von, ich meine, sogar um die 1% und Inflationsraten, die waren so um die 2%. Ja, also selbst bei solch niedrigen Arbeitslosigkeitsraten hatten wir keine hohen Inflationsraten. Also insofern würde ich sagen, aus empirischer Sicht ist das sehr unwahrscheinlich, dass höhere Staatsausgaben vor allen Dingen jetzt und heute zu mehr Inflation führen. Wenn wir dann irgendwann bei Arbeitslosigkeitsraten von unter 1% sind, dann kannst du mich normal fragen, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Also das habe ich mich immer so gefragt als Kind. Ne? Es gibt so, da, ich war es schon, als Thatcher an die Macht kam in Großbritannien, in den ersten Jahren ist die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschellt. Aber da gibt es doch immer Dinge, die man machen kann. Also ob es Nierendialysemaschinen ist oder also gegen Fluten irgendwelche Deichen zu bauen. Oder es gibt immer Dinge, die man braucht. Also man braucht doch Menschen, man kann doch immer Menschen gebrauchen, nur es kommt immer das Argument, ja, da ist kein Geld dafür da. Und Thatcher besonders, die war so monetaristisch geprägt, wie die sagte, und sagte, ja, wir müssen Geld sparen, wenn wir nur zu viel Geld machen, entwertet es das Geld. Und das war wirklich, man merkte so, die Sicht des Kapitals oder das Finanzkapital ist extrem stark in Großbritannien mit dem City of London. Also die Banken wollen eine möglichst niedrige Inflationsrate, damit ihr Pfund Kapital, was bei denen liegt, nicht entwertet wird. Aber dagegen eine große Arbeitslosigkeit, um halt die Lohnkosten nach unten zu drücken. Ja, das war schon der Beginn, weil damit, also Leute haben, also wenn, wo es praktisch Vollbeschäftigung war, gab es auch durch fast ganz so, also Großbritannien, Deutschland und so weiter, da gab es so eine hohe Vollbeschäftigung, man konnte immer anderswo einen anderen Job suchen. Und es gab auch sehr viele Streiks. Die Arbeiter hatten die Zuversicht, nee, wenn wir streiken, die brauchen uns. Die werden uns nicht alle freuen. Das hat zu dieser, also viel robusteren Lohnmarkt da geführt, was heute, wo wir nur erleben, dass immer überall gedruckt wird. Und vor allem, dass die Produktivität nicht steigt. Ne? Weil wenn jeder Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich wertvoll ist, dann willst du möglichst viel draus holen, also möglichst viel in Technologie investieren, damit sie möglichst viel produzieren können. Wenn die Leute einfach so auf der Straße liegen, dann, also in Großbritannien ist das besonders krass, wo die Produktivität im Grunde überhaupt nicht steigt seit weit über 10 Jahren. Die investieren gar nicht drin, aber die nehmen Menschen zum Mindestlohn, die machen dann stupiden Jobs, Leben werden da drin verschwendet, keiner ist damit glücklich. Aber warum bloß investieren in ein Gerät, weil ich kann das sozusagen am billigsten Weg machen, so, das ist so die Kalkutta-Alternative. Ich nehme nur Leute zum billigsten Lohn und ich tue da nicht rein. Ja, sorry, meine große Frust mit Thatcher kommt alles auf einmal raus. Es tut mir leid. Okay, dann erklär mal dann, was ist für dich Geld? Ne? Weil wenn ich mit meiner Mama jetzt sprechen würde, ne, hierüber, ja, die hat dann sofort Angst, aber das Geld geht aus. Ne? Das Geld geht aus, da ist nicht genug Geld da. Wie würdest du unseren Hörerinnen sagen, wie reden wir mit der Mama drüber? Aus der Sicht von MMT.
Also wenn ich das machen würde, würde ich versuchen, mit einem historischen Beispiel anzufangen. Und zwar nehmen wir einfach mal eine Kolonie in Amerika, eine von den europäischen Siedlern gegründete Kolonie. Die sind darüber gefahren. Also es beruht jetzt auf historischen, also auf der Arbeit von Historikern. Also die sind darüber gefahren mit dem Schiff, haben in Amerika ein kleines Dörfchen aufgebaut und die Siedler haben dann einfach sich ein paar Hütten gebaut und irgendwann haben sie aber gemerkt, fürs Gemeinwesen brauchen wir sowas wie Schulen und Straßen, müssen auch einen Lehrer einstellen oder eine Lehrerin. Wie machen wir das? Und dann haben sie halt ein bisschen rumüberlegt und dann haben sie irgendwann gesagt, wir können das mit Geld machen. Und natürlich hatte keiner Gold mitgebracht oder britische Pfund oder ähnliches, weil was soll man damit in Amerika? Dann haben sie halt Papiergeld erfunden und haben halt gesagt, passt mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Jeder von euch in unserer Kolonie muss am Ende des Jahres sowas zahlen an Steuern wie, keine Ahnung, $10. Die Zahlen sind jetzt erfunden. So, und jeder, der nicht $10 zahlt, dem nehmen wir das Häuschen weg. So, das heißt, die Akzeptanz des Geldes und die Nachfrage des Geldes wurde halt historisch gesehen über diese Art von Konstrukt geschaffen. Das heißt also, der Staat mit seinem Machtmonopol sorgt dafür, dass die Leute gezwungen sind, für staatliches Geld zu arbeiten. So, und jetzt hat halt der Staat dann gefragt, okay, wer von euch möchte denn jetzt die Straße bauen? Und die Leute haben halt gesagt, okay, wenn ich nachher am Ende des Jahres $10 brauche, dann sollte ich besser meine Arbeitskraft anbieten. Oder alternativ, ich kann natürlich auch denjenigen, die für den Staat arbeiten, kann ich natürlich auch Sachen verkaufen und darüber dann an die US-Dollar kommen. So, und das sozusagen ist halt historisch verbürgt. Das heißt also, da sieht man halt nochmal ganz deutlich, da können wir auch über Gelddrucken nochmal reden. Heute ist es ja alles mit dem Computer etwas einfacher. Also wenn man halt Geld druckt, das haben die Amerikaner jahrhundertelang gemacht. Also insofern in Amerika ist Papiergeld und Fiat Money, wie es dann im Englischen auch heißt, ist diese ganze Gelddruckgeschichte sehr viel positiver als in Europa, weil die halt einfach da ja ihre ganze Geschichte voll damit haben. Wir hingegen haben halt so ein goldenes Jahrhundert gehabt in Europa, so ein Goldstandard von 1870 bis 1970. Und davor die Papiergeldwährungen auch dazwischen, die sind weitestgehend vergessen und höchstens mit Hyperinflation in Verbindung zu bringen. Aber ja, aber nochmal zurück zu der Kolonie. Also wenn der Staat sozusagen oder die Stadt in dem Falle, wenn die Stadt halt Geld ausgeben möchte, dann ist ja völlig klar, dass sie das drucken muss, bevor sie es ausgeben kann. Das heißt also, bevor nicht die amerikanische Stadt Geld ausgegeben hat, kann auch keiner Steuern zahlen und es kann auch keiner Staatsanleihen kaufen. Ja, mit welchem Geld denn? Das heißt also, in diesen amerikanischen Kolonien konnte man halt wunderbar sehen, dass es ein Mythos ist, dass in einem modernen Staatssystem die Finanzierung des Staates über Steuern oder Staatsanleihen erfolgt. Das geht gar nicht, rein logisch nicht. Ja? Das heißt nochmal, es ist ganz klar, dass man für Steuerzahlung Geld braucht und das Geld kommt vom Staat. Der druckt es und der muss es erstmal in Umlauf bringen durch seine Ausgaben. Und dann fließt das Geld an den Staat zurück, nämlich entweder über Steuern. Das heißt, damit vernichtet der Staat die Kaufkraft, die er reingeschossen hat. Das stabilisiert die Inflationsraten. Oder halt die Leute kaufen halt Staatsanleihen und damit können sie dann quasi mit irgendeinem verzinsten Ding halt letztendlich sparen. Das heißt also, der Sinn und Zweck von Staatsanleihen ist eigentlich, dass man sozusagen ein bedingungsloses Einkommen bekommt. Ja, also die Bedingung ist natürlich, dass man die Staatsanleihe hält. Aber man bekommt letztendlich ein Einkommen, ohne dass man arbeiten muss. Ja, und da wird sozusagen halt das deutlich, was heute immer noch gilt. Also die Idee sozusagen, dass der Staat sich finanzieren muss, das ist einfach ein Trugschluss. Es sieht zwar mal so aus, als wenn Steuern und Staatsanleihen das bringen würden, aber nochmal, wir Haushalte, wir können keine Staatsanleihen kaufen und keine Steuern zahlen, wenn wir nicht vorher staatliches Geld bekommen haben. Das heißt also, die staatlichen Ausgaben kommen immer vorher, logisch. Und dann ist natürlich auch klar, dass zum Beispiel auch der Staat mit seinen Ausgaben die Arbeitslosigkeit antreibt. Ja, das heißt also, wenn ich halt den Leuten halt sage, ihr müsst am Ende des Jahres $10 zahlen an Steuern und ich gebe aber nur $100 aus und dann habe ich aber 12 Leute in meiner Kolonie und 2 davon sagen dann, ich habe nichts abbekommen. Ja klar, die sind dann arbeitslos, weil der Staat zu wenig Geld ausgibt. Ja, das folgt natürlich auch direkt aus diesem Ding. Ja, das heißt also, wenn ich halt weiß, dass der Staat eigentlich immer an Geld kommen könnte, auch kostenlos, dann ist natürlich dann die Frage auch, warum habe ich denn eigentlich dann Arbeitslosigkeit? Ja, ich könnte ja einfach als Staat die Ausgaben ein kleines bisschen erhöhen und dann die restlichen Leute noch einstellen, die momentan keine Arbeit haben oder aber arbeiten wollen. So, und das andere, was man nochmal deutlich machen kann, ist auch diese Frage von staatlichen Schulden und staatlichen Defiziten. Die ist natürlich dann auch ganz anders zu sehen. Das heißt also, wenn der Staat beispielsweise mehr ausgibt, als er einnimmt, ja, das heißt, dann haben wir ein Defizit. Aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass der private Sektor sparen möchte. Ja, das heißt also, wenn ich halt Geld vom Staat bekomme, weil ich für den Staat arbeite und dann spare ich halt, statt es wieder auszugeben, ja, dann werden natürlich die Steuerzahlungen niedriger sein als die Staatsausgaben. Und dann haben wir ein staatliches Defizit. Aber ein staatliches Defizit heißt eigentlich nur, dass der private Sektor, das Haushalt und Unternehmen jetzt quasi mehr Steuergutschriften haben als letztes Jahr. Aber das macht ja nichts, weil die Steuergutschriften, die können sie ja in Zukunft irgendwann mal einsetzen für Steuerzahlungen. Insofern ist ja gar nicht so schlimm. Und die Staatsverschuldung ist dann auch nichts anderes als die akkumulierte Summe der ausstehenden Steuergutschriften im Besitz von Haushalten und Unternehmen. Klingt dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, das heißt also, wenn man halt weiß, dass der Staat nicht pleite gehen kann und seine Verschuldung sozusagen auch nicht irgendwie tilgen muss, im Sinne von auf Null zurückführen, wie wir das müssen als schwäbische Hausfrauen und so weiter, ja, dann ist die Rolle des Staates natürlich eine ganz andere. Ja, und dann können wir auch sehr gut mit hoher Staatsverschuldung leben. Also Japan zum Beispiel hat eine Staatsverschuldungsquote in Höhe von 230% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, das ist zwar etwas seltsam, aber aus funktionaler Sicht ist es kein Problem. Ja, also es gibt keine Möglichkeit, dass die Zahlungsfähigkeit der japanischen Regierung irgendwann nicht mehr gegeben ist oder so. Die schaffen das halt sozusagen mit ihrer japanischen Zentralbank, mit der Bank of Japan immer wieder natürlich halt neue Ausgaben zu tätigen, weil die ja der Schöpfer des Geldes dort sind. Und insofern würde ich halt sagen, wenn man das einmal begriffen hat, dann ändern sich natürlich einige Ansichten stark über das, was der Staat in einer modernen Wirtschaft sozusagen als Rolle spielen kann. Und ich würde sagen, der Staat könnte eine wesentlich stärkere Rolle spielen, als er es momentan tut. Und das können natürlich wir entscheiden. Das sollten wir in Wahlen entscheiden, indem wir halt, ja, die politischen Parteien können ja vorschlagen, was sie meinen, was der Staat besser macht. Und dann können sie versuchen, das umzusetzen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, in den skandinavischen Ländern spielen die Staaten eine deutlich größere Rolle. In den USA beispielsweise spielt der Staat eine deutlich kleinere Rolle. Ich glaube schon, dass die amerikanischen Wählerinnen und Wähler gut daran täten, ein bisschen mehr Staat zu fordern und das dann auch umzusetzen. Aber es ist natürlich nicht so, dass man jetzt immer sagen kann, wenn man dem Staat sozusagen mehr Geld gibt und der dann mehr Ausgaben tätigt, dass es automatisch dann alles besser wird. Ja, also das kommt halt immer drauf an. Das heißt, das Ergebnis der Ausgaben ist natürlich die Frage, was mache ich denn mit den Ressourcen? Wie kombiniere ich die? Wer bekommt das? Ja, und da sozusagen wird es natürlich dann schwierig. Deswegen kann man da keine endgültige Antwort treffen. Aber ich glaube, dass schon in einer heutigen Situation, wo halt das große Problem ist einmal die Ungleichheit, das andere große Problem ist der Klimawandel. Ja, diese Dinge werden vom Unternehmenssektor nicht so angegangen. Da werden wir auf den Staat setzen müssen, weil es einfach sonst nichts gibt. Ja, es gibt halt private Unternehmen, es gibt den Staat und es gibt mehr oder weniger noch Familien. Innerhalb dieser Konstrukte, innerhalb dieser Institutionen verschieben wir Ressourcen und verteilen um und so weiter. Aber diese großen Probleme Klimawandel und Ungleichheit, die kriegen wir nicht irgendwie gelöst, indem wir innerhalb der Familien, keine Ahnung, ein bisschen sparsamer sind und das Geld gleicher verteilen. Das wird nicht ausreichen. Also wir müssen den Staat einfach nutzen, um diese Probleme des 21. Jahrhunderts anzugehen.
Also vielleicht die letzte so wirklich damit vergleichbare Krise in der westlichen Welt ist der Zweite Weltkrieg. Da haben die Staaten massive Schulden auf sich genommen, aber auch extrem in die Eigentumsrechte, besonders von den Vermögenden und Fabrikbesitzern, so eingegriffen. Also es war so a command economy, also man ging los und hat dem Werfteigner gesagt, nee, du musst diese Schiffe bauen und dem Fabrik, nee, du musst das bauen und das bauen und das bauen. Also es reicht nicht nur, Schulden aufzunehmen oder wie du sagst, also im Grunde Geld kreieren, also Geld ist im Grunde Schulden auf der anderen Seite in der doppelte Bilanzführung, aber man muss auch politisch gewollt sein, höhere Steuern zu setzen oder sonst ins wirtschaftliche Leben so einzutreffen, um eben diese Umverteilung zu bewirken. Also allein mit dem Erkenntnis, okay, Geld ist eigentlich durch den Staat erschaffen und nicht, dass der Staat vom Geld abhängt, sondern Geld vom Staat abhängt. Aber das Erkenntnis, das bringt uns an sich nicht weit genug. Wir müssen trotzdem Vermögensteuer, höhere Einkommenssteuer, vielleicht Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung und. Diese Dinge müssen wir trotzdem machen, oder?
Ja, wir wissen sozusagen jetzt, dass wir befreit sind. Das heißt also, wenn wir vorher die Idee hatten, dass Steuern dazu da sind, den Staat zu finanzieren, dann wissen wir jetzt, dass das ist nicht der Fall. Das heißt, wir können viel freier daran gehen und wir können halt sagen, okay, also wir brauchen kein Robin Hood-Argument. Wir müssen den Reichen nicht das Geld wegnehmen, weil wir Armen das brauchen. Ja, das ist ja dieses Argument auch der 99% versus the 1%. Ja, das brauchen wir gar nicht anzustrengen. Wir sagen einfach, dass wir das nicht haben wollen, dass Leute wie Michael Bloomberg halt auf einmal ein paar hundert Milliarden Dollar ausgeben gefühlt, ja, also ein paar hundert Millionen Dollar ausgegeben haben im Wahlkampf.
Und da eigentlich, ja, 500 Millionen, ne?
Das war schon Millionen. Ja. Und wir wollen einfach wer reich ist, soll ja meinetwegen auch gerne weiter reich sein, aber es geht um den Abstand und diesen Abstand müssen wir reduzieren. Also es geht nicht, dass Leute so reich sind, dass sie halt die Demokratie beeinflussen, dass sie demokratische Entscheidungen verzerren letztendlich durch ihre Lobbys, dass sie letztendlich an politischer Macht gewinnen und an Einfluss gewinnen, die völlig unproportional ist. Und insbesondere dann, wenn diese Einkommen halt und diese Vermögen nicht verdient sind. Ja, also es gibt haufenweise Milliardäre und Millionäre auch, die halt viel Geld geerbt haben oder die es bekommen haben, weil sie irgendwo Monopole haben und ähnliches. Also wir brauchen sozusagen auch einen Umbau der Institutionen, dass wir halt wieder hinkommen zu einem dynamischen Kapitalismus. Das heißt also, der private Sektor ist faul geworden, sag ich mal. Ja, die deutschen Unternehmen sind inzwischen alle Nettosparer. Die haben so viel Umsatz und so viel Gewinn, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Eigentlich müsste man sozusagen die Unternehmen in den Wettbewerb hetzen. Aber die Unternehmen haben das ganz gut geschafft und haben jetzt quasi alles abgewälzt auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und schicken die halt in den Wettbewerb gegeneinander. Also wir brauchen einen relativ großen Umbau dieser Volkswirtschaft. Halt hin wieder zu dem, dass quasi die Wirtschaft da ist für uns und nicht wir für die Wirtschaft. Momentan müssen wir halt dahin fahren, zum Beispiel, wo es die Jobs gibt. Aber warum nicht das so machen, dass halt die Jobs da sind, wo wir wohnen? Ja, also das kann man machen. Man kann auch wieder die wirtschaftliche Aktivität im Raum wieder gleicher verteilen. Es ist relativ unsinnig momentan, dass die Zentren sozusagen wie Berlin, Paris, London, die platzen aus allen Nähten und in der Peripherie ist haufenweise Platz, ist viel frei, Mieten sind niedrig. Also das ist halt auch eine Folge des Neoliberalismus letztendlich, dass diese Regionen halt so abgehängt worden sind. Also wir können halt sozusagen mit der wiederentdeckten finanziellen Kraft des Staates können wir natürlich versuchen, ja, realwirtschaftliche Ziele zu verfolgen, verteilungspolitische Ziele zu verfolgen. Und die Wirtschaft wieder so umzubauen, dass sie halt wieder dass sie uns letztendlich dient und nicht andersherum. Ich glaube, das ist sozusagen die große Hoffnung, die häufig auch die Leute mit MMT verbinden.
Also es scheint mir, das ist immer, also man merkt, online sind die Argumente, also die Auseinandersetzung manchmal extrem hitzig. Ich bleibe ehrlich gesagt fast immer davon fern, weil ich ein bisschen eingeschüchtert werde. Aber am Ende geht es immer um diese Frage, how are you gonna pay for it? Wie werdet ihr das bezahlen? Und dann so MMT-Befürworter, so bang, Zauberwort MMT. Also wir können einfach das Geld zurück. Scheint mir aber, ja, aber wenn man, weil am Ende, wie du richtigerweise sagst, es geht nicht um die Verteilung von Geld, weil Geld ist ein vom Menschen, also vom Staat erschaffenen, vom Menschen erfundenes Tauschmittel. Es ist kein echtes Ding, es ist nur so eine Art Kommunikationsmittel. Aber was echt sind die Ressourcen. Na, und wie die verteilt sind, wer darüber verfügt, na, ob die unter demokratischer Kontrolle liegen, unter behördlicher Kontrolle, über privatkapitalistische Kontrolle, das macht einen wesentlichen Unterschied. Und da müssen wir schon gucken, dass wir nicht vielleicht im Rausch von Begeisterung von MMT vergessen, dass wir müssen wirklich gucken, dass diese Ressourcen und nicht nur das Geld sozusagen, nicht nur, dass das Geld da ist, aber dass die Ressourcen unter demokratische Kontrolle kommen.
Ja, wir müssen jetzt letztendlich anfangen, konkret zu überlegen, welche Institutionen wollen wir denn haben, um entsprechend diese Ressourcen zu verwalten. Also ein einfaches Beispiel zum Beispiel ist die Deutsche Bahn, ja, also in Staatsbesitz in Deutschland. Ja, die funktioniert.
Aber als AG, ne? Also als Aktiengesellschaft.
Ja, aber nicht ganz. Noch ist sie ja nicht privatisiert. Ja. Das heißt also, wir müssten eventuell auch wieder zurückgehen und halt sagen, okay, diese Idee, dass man quasi Konkurrenz hat auf dieser Infrastruktur der Deutschen Bahn letztendlich oder der Deutschen Bahn Netz AG, wie auch immer die heißt, das ist, glaube ich, das ist keine gute Idee. Ja, also wir haben halt ein Monopol, mehr oder weniger. Und bei Monopolen ist es eigentlich historisch gesehen immer so gewesen, dass der Staat halt sagt, okay, dann machen wir das jetzt. Ja, also auch die Stromversorgung, die Wasserversorgung, das hat alles früher angefangen privatwirtschaftlich und es ist dann monopolisiert worden, weil wir gemerkt haben, es macht keinen Sinn, alle Elektrizitätsleitungen und Wasserleitungen irgendwie doppelt und dreifach zu bauen, weil es unterschiedliche Anbieter gibt. So, und jetzt ist natürlich die Frage zum Beispiel, was machen wir denn mit dem Gesundheitssektor? Macht es halt Sinn, dass es privat organisierte, profitorientierte Krankenhäuser gibt mit unterschiedlichen privaten Besitzern? Macht es zum Beispiel Sinn, dass es halt unterschiedliche Standards gibt im Bereich von, keine Ahnung, Suchmaschinen oder ähnliches? Ja, so Google, Facebook und so weiter. Also es sind alles riesige Monopole. Normalerweise haben wir die aufgebrochen. Ja, das heißt also, der normale Gang der Dinge war, dass halt, wenn die Monopole zu groß wurden, ist der Staat hingegangen und hat sie entweder zerschlagen oder er hat sozusagen sich das Monopol angeeignet und hat gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Ja, also nur mal als Beispiel, in den USA gab es ja früher eine staatliche Telefongesellschaft, das wurde dann aufgeteilt in AT&T und die Baby Bells. Dann gab es halt irgendwann IBM, dann wurde IBM sozusagen auch noch aufgeteilt. Dann gab es irgendwann Microsoft, die dann halt diese Personalcomputer gebaut haben. Microsoft wurde dann auch zerschlagen. Dann gab es irgendwann Apple als Konkurrenten, die das genutzt haben. Jetzt ist Apple so mächtig, dass man eigentlich die wieder zerschlagen möchte. Es ist Facebook, die auch so mächtig sind. Also eigentlich müsste man sozusagen jetzt sich überlegen, wenn wir Facebook nicht mehr vertrauen, ja, wenn wir den ganzen IT-Companies nicht mehr vertrauen können, weil die halt unsere Daten missbrauchen für allen möglichen Quatsch, also hauptsächlich halt auch im politischen Bereich, ja, die verkaufen unsere Wählerstimmen sozusagen und versuchen halt das zu Geld zu machen. Also wie können wir quasi staatliche Institutionen bauen, die das besser machen, ohne dass wir jetzt irgendwie so eine Art Big Brother oder Leviathan daraus machen? Ja, das heißt also, diese Fragen, die müssten wir jetzt quasi angehen. Das sind eigentlich Fragen der Betriebswirtschaftslehre, der Fragen von Organisation von Ressourcen und natürlich auch Fragen der Politikwissenschaften. Also welche Gremien überwachen denn dann diese staatlichen oder kommunalen Gebilde? Und das ist das sozusagen, was dann konkret anstehen würde für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass wir überlegen sozusagen, wie wir aus organisatorischer Sicht diese Produktionsmittel wieder nutzen können. Wie gesagt, in staatlicher Hand, aber das kann natürlich auch heißen in kommunaler Hand oder in Hand der Bundesländer beispielsweise, also oder in Hand von öffentlichen Gesellschaften. Genau diese Fragen sozusagen muss man diskutieren. Also mehr Staat heißt nicht automatisch mehr Zentralisierung und mehr Macht für die Bundesregierung. Das ist natürlich viel zu einfach und das wollen wir natürlich auch vermeiden, weil das auch wahrscheinlich so ein bisschen die Achillesferse war des Keynesianismus in den 60er, 70er Jahren, dass gerade der Staat zum Beispiel viel zu eng verbandelt war mit dem militärischen industriellen Sektor und die Leute nicht mehr das Gefühl hatten, dass der Staat für sie was macht, sondern eher was für gewisse Lobbys macht. Ja, da müssen wir diesmal sozusagen aufpassen, dass das nicht normal passiert.
Also da kann ich dir nur völlig zustimmen. Also dass wir über andere Eigentumsformen, und was ist dann demokratisches Eigentum, weil staatliches Eigentum, also wir kennen auch so, also Nordkorea ist sicherlich alles staatliches Eigentum, ist nicht unbedingt demokratisches Eigentum. Das sind die zwei leicht unterschiedliche Dinge, also in Nordkorea vielleicht sehr unterschiedliche Dinge. Und was tatsächlich demokratische Kontrolle ist, also ich finde zum Beispiel eine Transparenzpflicht oder so Rechenschaftspflicht, da müssen wir viel unsere Mitbestimmungsrechte von unten stärken, weil sonst diese Gefahr von vom Filz, von Behörden, also das war, was man hat im Nachkriegskonsens auch bei den verstaatlichten Industrien Großbritanniens, Stahl, Kohle, Bergbau, Schiffsbau, alles war verstaatlicht, aber das waren im Grunde Behörden in London, also die kaum eigentlich der eigenen Arbeiterschaft oder der eigenen Bevölkerung wirklich Rechenschaft schuldig waren. Also das hat Labour vorantreiben wollen. Der Traum ist jetzt leider geplatzt, aber da finde ich, da kommen wir auf ein sehr interessantes Feld, was wir auf jeden Fall, da sind wir verpflichtet, wirklich bessere Ideen zu bringen, wie diese demokratische Kontrolle stattfinden kann. Und ich hoffe, dass wir demnächst auch eine Folge machen können, was du natürlich sagst, im Bereich vom Digitalen, ja, man redet auch von Creative Commons, also die ganzen Daten, die es gibt, ne, wenn Google und Apple alle meine Gesundheitsdaten haben, das macht viel mehr Sinn. Eine Datenbank ist viel mächtiger, wenn diese Daten zusammengefügt werden, aber wenn es nur sozusagen in den Händen von, keine Ahnung, Herrn Maaßen beim Staatssicherheit, also beim Bundesverfassungsschutz liegt, das ist nicht so ideal. Man möchte schon, dass es dann wirklich eine Dezentralität dabei gibt. Aber da kommen wir in andere Bereiche, jenseits vom Geld. Aber dass erstmal Geld, dass wir vielleicht die Schranke Geld aus den Köpfen nehmen muss und dafür auf die Ressourcen gucken, finde ich ein sehr gesunde Perspektive. Also Dirk, vielen, vielen Dank. Wenn man was weiteres so direkt lernen möchte, einfach ein bisschen mehr verstehen, du hast eine Webseite, dirkeins.de.
Ja, vielen Dank.
EHNTS. Ja. Du hast auch vorher mir empfohlen, David Graeber, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Schulden die ersten 5000 Jahre.
Ja, genau.
Sonst eine Empfehlung?
Ja, ich habe auch ein eigenes Buch noch geschrieben, Geld und Kredit, eine europäische Perspektive. In der dritten Auflage ist das dieses Jahr erschienen, jetzt auch mit Green New Deal noch drin. Also wer sich interessiert für die Geldschöpfung, gerade in der Eurozone, dem ist dieses Buch dann doch empfohlen.
Super, wir tun alle die Links natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung. Das war unsere Folge Hub 10. Wenn das euch gefallen hat, bitte weiter teilen. Wir freuen uns sehr, immer neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Wir tun unser Bestes. Ihr seid unsere Werbung. Wir haben leider nicht die geballte Kraft des Gelds noch nicht hinter uns. Wenn ihr uns wirklich gut findet, dann kannst du uns sogar eine kleine Spende geben oder eine kleine monatliche. Das ermöglicht uns auch ein bisschen zu planen, um die regelmäßigen technischen Kosten auch zu decken. Vielen Dank erstmal dafür, Dirk Ehns. Wir kommen bald wieder. Die arme Ines ist gerade sehr beschäftigt mit Jacobin, jetzt auf Deutsch erschienen. Die ist aber bald wieder da und erzählt euch auch dazu. Das war's und bis bald bei hub10.fm.